Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, also nicht mehr Treibhausgase freisetzen, als eingespart werden können. Dafür sind die erneuerbaren Energien sehr wichtig, also Windkraft, Photovoltaik, aber auch Wasserstoff. Und dann gibt's da auch noch die Kernfusion. Grob gesagt verschmelzen Atomkerne, dabei wird Energie frei. Allerdings ist die Kernfusion noch in der Forschungsphase. Einige Start-ups und Politiker sehen in ihr die Lösung aller Energieprobleme. Kritiker sehen darin eine Technik, die zu spät kommen und zu teuer sein wird. Es ist zwar bereits 2022 gelungen, ein Plasma zu erzeugen, das mehr Fusionsenergie freigesetzt hat, als es Energie benötigt hat, aber bis zu einem funktionierenden Kernfusionsreaktor ist es noch ein weiter Weg. In Südfrankreich wird derzeit ein erster großer Reaktor gebaut, der in etwa 10 Jahren seinen Betrieb aufnehmen könnte. Auch im aktuellen Wahlkampf spielt die Kernfusion eine Rolle. In den Wahlprogrammen von FDP und Union wird sie als mögliche Option zur Energieversorgung genannt. Aber ist das überhaupt realistisch? Wird die Kernfusion eines Tages wirklich brauchbare Mengen Energie liefern können? Professor Christian Linzmeier ist Direktor des Instituts für Kernfusion am Forschungszentrum Jülich. Schönen guten Tag, Herr Linzmeier.
Ja, schönen guten Tag, Herr Steiner.
Der Fusionsreaktor ITER wird gerade in Südfrankreich gebaut. Ich habe es eben gesagt, in etwa 10 Jahren soll er fertig sein. Wird der dann schon brauchbare Mengen Energie aus der Kernfusion liefern können?
Nein, in dem Sinne, dass wenn man den Schwerpunkt auf brauchbar legt, weil ITER, ITER ist noch ein Experiment. Es ist zwar das Experiment, das tatsächlich Energie liefert. Das heißt aber nur in dem Sinne, dass man mehr Energie aus der Fusionsreaktion von der Thermotritium gewinnt, als man für den Betrieb des Reaktors aufbringen muss. Mhm. ITER ist aber in dem Sinne noch ein Experiment, als dass er keine, auf Englisch heißt es Balance of Plant, also die ganzen Aggregate, die man braucht, um die erzeugte letztlich Wärme, die man ja durch die Fusionsreaktion erzeugt, in Strom zu umzuwandeln. Das fehlt bei ITER alles, weil wie gesagt, ITER ist noch kein Reaktor in dem Sinne, dass man Strom ins Netz einspeisen kann. Das soll eigentlich der nächste Schritt machen, beziehungsweise das, was die von Ihnen auch schon erwähnten Firmen, Startups, die es mittlerweile eben auch in Deutschland gibt, vorhaben. Und die haben tatsächlich das Ziel, eine Anlage zu bauen, die nicht nur wie ITER tatsächlich Energie aus der Fusionsreaktion gewinnt, sondern diese Energie auch nutzt, um Strom zu erzeugen.
Okay, also in der Kernfusion verschmelzen Tritiumkerne, dabei wird Energie frei und diese Energie wird letztendlich, das ist Wärmeenergie, und die wird letztendlich im Strom umgewandelt. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, ich würde es noch ein bisschen präzisieren. Deuterium und Tritium, also die beiden schweren Wasserstoffisotope, sind die Reaktanten, die verschmelzen. Dabei entsteht ein Alpha-Teilchen und ein Neutron. Und das Neutron wird eben nicht eingeschlossen, sondern kann seine Energie, die es einfach in Form von Geschwindigkeit mit sich trägt, aus der Reaktion, übertragen an Kühlstrukturen, die man sozusagen hinter der ersten Wand, also in dem sogenannten Mantel, dem Blanket des Fusionsreaktors, positioniert. Und dort sind dann Kühlstrukturen drin, die diese Wärme der Neutronen, also die werden abgebremst, geben dabei ihre Energie in Form von Wärme an ein Kühlmittel ab. Mhm. Und dieses Kühlmittel wird dann im ganz klassischen Sinne wie bei jedem anderen thermischen Kraftwerk über eine Turbine in Strom umgewandelt.
Alles klar. Wo stehen wir denn da in diesem ganzen Energiegewinnungsprozess? Wie weit ist die Kernfusionsforschung, wenn Sie es vielleicht kurz zusammenfassen können?
Ja, also die Kernfusionsforschung ist tatsächlich in gewissen Teilen noch Forschung, wie Sie es auch in der Anmoderation gesagt haben. Allerdings bin ich überzeugt, und zwar schon seit etwa, ich würde sagen, bestimmt 10, 15 Jahren, dass wenn wir sagen, so jetzt ist der Startzeitpunkt und jetzt nehmen wir auch Geld in die Hand und bauen tatsächlich nicht wir Forscher, ja, wir Plasmaphysiker, Materialforscher, sondern wir bauen also einen Reaktor in einem Konsortium, letztlich die Industrie oder Firmen, das ist ja eine kommerzielle Anlage, die da entstehen soll. Wir bauen das und da muss man sagen, so, jetzt fangen wir an und da muss man Geld in die Hand nehmen und die Idee, wie man es macht und auch die Technologien und die Details sind zumindest für einen ersten Prototypen aus meiner Sicht, und auch bin ich nicht der Einzige, schon mindestens schon seit 10 Jahren vorhanden. Dass man natürlich dann bis hin zu einer Kraftwerksflotte, die tatsächlich einen signifikanten Anteil an der Energieerzeugung trägt, noch weitere Schritte braucht und eine sozusagen auch technologische Optimierung, ist klar. Aber diesen ersten Reaktor, den können wir bauen und das sagen auch verschiedene Firmen, die sich in den letzten Jahren gegründet haben. Und zwar durchaus in Deutschland etwas glaubwürdigere, als sich, wenn man das mal vergleicht, in den USA gibt es bestimmt auch schon seit einigen Jahren bis zum 30, je nachdem, wie man sie zählt, solche Start-ups, wovon ich nur einige wenige als tatsächlich sozusagen realistisch einschätzen würde. Aber tatsächlich die beiden, zumindest im Magnetfusionsbereich in Deutschland, dieses da gibt Gaussfusion und Proxima, die haben tatsächlich, sage ich mal, konstruktive und realistische Ansätze. Da reden wir allerdings dann von diesem Startzeitpunkt, wenn wir anfangen, bis zu dem Einschalten und dem ersten Strom, durchaus von einem Zeithorizont von 20 Jahren.
Jetzt wollen wir ja in Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Wenn Sie sagen, die ersten Kraftwerke, Kernfusionsreaktoren, die brauchbare Mengen Energie liefern können, die gibt es vielleicht so in 20 Jahren, dann sind wir schon bei 2045. Jetzt könnte ich ein bisschen ketzerisch sagen, na, bis dahin ist der Zug dann ja irgendwie abgefahren für die Kernfusion. Lohnt sich das denn überhaupt dann alles sozusagen noch?
Naja, erstens mal ist dieses Ziel natürlich ein politisches und kein technisches, ne? Also die Klimaneutralität. Und wo wir da stehen, sieht man ja, also die letzten 500 Milliarden, die investiert wurden in die Energiewende bisher, haben noch nicht zu einer Reduktion der CO2-Emissionen geführt, zum Beispiel. Also insofern muss man, glaube ich, zwischen einem technischen und einem politischen Ziel da schon ein bisschen differenzieren, würde ich sagen.
Ja, wobei, Herr Linz, mal gestern haben wir irgendwie relativ groß hier in Impuls darüber berichtet, dass es bei den Erneuerbaren ja schon einen Schub nach vorne gegeben hat.
Naja, natürlich. Die Erneuerbaren werden ja auch, Sie kennen das Erneuerbare Energiengesetz, die werden pro Jahr mit etwa 30 Milliarden, mittlerweile sogar 35 Milliarden pro Jahr gefördert. Und das hat natürlich eine enorme technologische Weiterentwicklung gebracht. Und das ist genau der Schritt, den ich eigentlich angesprochen habe am Anfang. Wir bauen bis jetzt im Bereich der Fusion Experimentanlagen, mit denen wir so weit gekommen sind, wie wir eben sind. Aber wir müssen den Schritt machen hin zu einer Anlage, die eben kein Experiment mehr ist, sondern tatsächlich für die Stromerzeugung optimiert ist. Und diesen Schritt haben wir in der Fusion noch nicht gemacht. Diesen Schritt müssen wir machen, um überhaupt auf diesen Weg uns zu begeben, den die Erneuerbaren, völlig richtig, was Sie sagen, einfach schon gemacht haben seit vielleicht in den letzten 15, 20 Jahren. Ich sehe auch tatsächlich die Fusion und die Erneuerbaren nicht als ein Entweder-Oder, sondern eigentlich ein Sowohl-als-Auch, weil, sagen wir mal, genauso wie es ja unvernünftig wäre, Photovoltaik als Stromquelle, als Energiequelle abzulehnen. Genauso unvernünftig ist es aus meiner Sicht die einzige Energiequelle, die wir bisher technologisch noch überhaupt nicht nutzen, nämlich die Fusionsphysik, also die Fusionsreaktion, die ja die Sonne uns vormacht. Ja, alle Sterne, alles Leben im Universum beruht darauf, soweit wir es kennen, das Leben, also auf der Erde zumindest. Ja. Also letztlich ist diese Energiequelle noch nicht technologisch genutzt. Und da stellt sich für mich immer nicht so die Frage, lohnt sich das überhaupt, sondern eigentlich können wir es so weit entwickeln, dass es sich lohnt. Und einfach zu sagen, wir lassen eine Energiequelle, eine Primärenergiequelle weg, das, denke ich, kann man sich eigentlich als Menschheit nicht leisten. Man muss ja auch ein bisschen über den, sage ich mal, den Tellerrand von Deutschland hinaus sehen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ja schon sozusagen als ein Mitteleuropa, das schon seit vielen Jahren eigentlich in einem sehr gut entwickelten Zustand ist, einen relativ, sage ich mal, stabilen Energieverbrauch haben. Ich rede jetzt mal noch nicht von der Elektrifizierung unserer Heizung und Elektroautos, was natürlich auch nochmal einen Schub bringen wird im Stromverbrauch. Aber es gibt ja auch große Regionen der Welt, die eben noch nicht so weit sind. Und wenn man sich den globalen Energiebedarf und Strombedarf anschaut, da ist es noch lange nicht so, dass wir in einer Sättigung wären. Da gibt es tatsächlich ja noch viele Bereiche oder viele Gebiete, die weit hinter uns liegen mit dem Energieverbrauch pro Kopf und letztlich aber auch im Lebensstandard.
Jetzt möchte ich am
Schluss. Also ich glaube, wir können es uns nicht unbedingt, also ich würde sagen, wir sollten es uns nicht leisten zu sagen, ja, uns geht es ja ganz gut, wir hören auf und wir Fusion, die gucken wir gar nicht mehr an.
Jetzt möchte ich am Schluss nochmal die Zahl von eben ranziehen. 20 Jahre, haben Sie gesagt, wird es 20 Jahre wird es in etwa dauern, bis wir vielleicht dann einen Reaktor haben, der Energie liefern kann, in ausreichender Menge erstmal. Was ist also Ihrer Meinung nach davon zu halten, dass einige Parteien jetzt in die aktuellen Wahlprogramme reinschreiben, ja, Kernfusion, das wäre schon was?
Wenn ich mit Politikern spreche, zum Beispiel bei Anhörungen im Landtag in NRW, Jülich ist ja in Nordrhein-Westfalen, oder auch hier, ich bin der Expertenkommission in Bayern zur Fusionsforschung, oder auch im Bundestag, dann ist immer die Frage, was können wir tun von den Politikern zum Ende einer solchen Sitzung häufig? Dann sage ich, ja, liebe Politiker, ihr müsst entscheiden, dass wir diesen Schritt, den ich eingangs unseres Gesprächs genannt habe, nämlich zu sagen, so, jetzt fangen wir an, jetzt investieren wir in den Bau eines ersten Fusionskraftwerks, dieses von mir erwähnten Prototyps. Mhm. Ne? Diesen Schritt, diese Entscheidung ist natürlich letztlich eine politische, weil das ja noch kein Gerät ist, mit dem sozusagen, was weiß ich, Siemens oder wer auch immer als Firma Gewinn macht. Das ist ja die Vorstufe dazu. Ja? Letztlich das, was wir mit den Erneuerbaren auch gemacht haben. Ja? Staatliche Förderung am Anfang. Und wenn man diesen Schritt nicht macht, dann verschiebt sich natürlich auch das Ziel immer nach hinten. Das heißt, ich halte es für durchaus richtig zu sagen, ja, wir als Politiker, wenn Sie die Wahlprogramme ansprechen, wir sagen, wir möchten einen Fusionsreaktor bauen und wir haben das in unserem Programm. Nur dann können wir entscheiden, wenn das Gerät dann auch steht und funktioniert und sozusagen die Technologie in die nächsten Schritte geht, ob und zu welchen Kosten wir auch tatsächlich diese neue Energiequelle in unser Spektrum der Energieversorgung aufnehmen können. Also ich halte es durchaus für einen wichtigen Schritt. Ohne diesen Schritt werden wir weiter im Bereich der Forschung bleiben. Ja, und die Forschung wird uns keine Energie liefern.
Sagt Professor Christian Linzmeier, ist der Direktor des Instituts für Kernfusion am Forschungszentrum Jülich. Und ich habe mit ihm über den Stand der Forschung bei der Kernfusion gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Linzmeier.